Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Warum erkranken manche Menschen bei einer Corona-Infektion schwer, während andere nur leichte Symptome zeigen? Eine Reihe von Studien hat untersucht, welche Rolle die Blutgruppe dabei spielen könnte. Wir ordnen die Erkenntnisse gleich im Interview ein. Außerdem blicken wir am Beispiel der Heinsberg-Studie auf das Verhältnis von Wissenschaft, Öffentlichkeit und Medien in der Corona-Krise. Und am Ende der Sendung erwartet Sie eine neue Ausgabe der Reihe Tolle Idee, was wurde daraus, in der es heute um Warteschleifen für Licht geht. Mein Name ist Lennart Pyritz, schön, dass Sie dabei sind. A, B, AB oder 0, so werden die Blutgruppen genannt, je nachdem, welche Antigene, also spezielle Eiweiße, auf der Oberfläche der roten Blutkörperchen sitzen. Dass die Blutgruppe eines Menschen mit der Immunreaktion und bestimmten Krankheiten zusammenhängen kann, ist bekannt, zum Beispiel bei Malaria. Vor kurzem nun sorgte eine Studie im New England Journal of Medicine für Aufsehen. Demnach hängt die Blutgruppe offenbar auch mit dem Krankheitsverlauf bei Covid-19 zusammen. Über das Thema, zu dem es mittlerweile weitere Befunde gibt, habe ich vor der Sendung mit David Ellinghaus gesprochen, Bioinformatiker an der Universität Kiel und Erstautor besagter Studie. Ich habe ihn zuerst gefragt, was die wichtigsten Erkenntnisse waren und wie die Forschenden darauf gekommen sind.
Ja, wir haben eine genomweite Assoziationsstudie durchgeführt für 1980 Covid-19-Patienten aus Spanien und Italien, also die im Zeitraum März bis April, also zur Hochzeit der Pandemie in diesen beiden Ländern, einen schweren Krankheitsverlauf erlitten haben. Schwerer Verlauf bedeutet in diesem Fall also, dass Patientinnen und Patienten eine Sauerstoffzufuhr benötigten durch invasive oder nicht invasive Techniken. Und eines der Ergebnisse unserer Studie war, dass Studienteilnehmer mit Blutgruppe A ein etwa 1,45-fach erhöhtes Risiko hatten, eine schwere Covid-19-Erkrankung zu bekommen, im Vergleich zu Studienteilnehmern mit anderen Blutgruppen. Für Blutgruppe 0 war zudem das Ergebnis, dass Träger der Blutgruppe 0 ein leicht vermindertes Risiko haben, eine schwere Covid-19-Erkrankung zu bekommen, hier auch wieder im Vergleich zu Studienteilnehmern mit anderen Blutgruppen.
Was könnte denn diesen Effekt der Blutgruppe auf den Krankheitsverlauf, den Sie beobachtet haben, verursachen, der Mechanismus im Körper dahinter?
Grundsätzlich können Blutgruppen oder Blutgruppenantigene eine Rolle bei einer Infektionskrankheit spielen. Jedes Virus, jedes Bakterium hat einen eigenen Weg gefunden, sich Zugang zu den Zellen eines Menschen zu verschaffen. Und viele Blutgruppenantigene sind Rezeptoren für Giftstoffe von Bakterien oder diese fungieren direkt als Rezeptoren für Viren und Bakterien, sodass die Vermehrung oder der Eintritt in die Wirtszelle erleichtert wird. Auf der anderen Seite kann es für einen Parasiten von Vorteil sein, wenn der Parasit auf seiner Zelloberfläche selbst ein Antigen besitzt, das einem Blutgruppenantigen des Menschen ähnelt. Denn dann wird dieses Antigen von einer Person nicht als fremd erkannt, wenn die Person eine Blutgruppe besitzt, die dem Parasitenantigen sehr ähnelt. Und so eine unterschiedliche Reaktion auf bestimmte Oberflächenantigene wäre dann auch bei Covid-19 denkbar.
Bei einer anderen Studie aus den USA zeigte sich zwar, dass Menschen mit Blutgruppe 0 im Vergleich zu solchen mit Blutgruppe B und AB seltener ein positives Testergebnis erhalten haben. Diese Studie zeigt allerdings keinen messbaren Einfluss der Blutgruppe auf den Krankheitsverlauf wie in Ihrer Studie, also zum Beispiel das Risiko, künstlich beatmet werden zu müssen. Wie können solche Unterschiede zustande kommen? Können da methodische Unterschiede in den Studien ausschlaggebend sein für diese unterschiedlichen Ergebnisse?
Ja, das können natürlich methodische Dinge sein, die hier einen Ausschlag geben. Es kann auch die sogenannte Fallzahl sein bei einer epidemiologischen Studie. Denn bei dieser Studie von Christopher Latz und Kollegen aus Boston wurden schlussendlich dann in Anführungsstrichen nur 123 Patienten untersucht, die auf der Intensivstation lagen, das heißt, die auch einen schweren Krankheitsverlauf hatten.
Denken Sie oder gibt es denn Hinweise darauf, dass die von Ihnen gefundenen Zusammenhänge sich als stabil erweisen? Gibt es da schon Hinweise aus anderen Studien, die eben Ihre Befunde auch stützen?
Es gibt eine groß angelegte, auch genomweite Studie eines US-amerikanischen Biotechnologieunternehmens, das genannt 23andMe, welches Privatpersonen weltweit eine Untersuchung auch ihrer genetischen Informationen anbietet. Und deren ersten Forschungsergebnisse, die wurden kürzlich auf der Webseite des Unternehmens veröffentlicht. Wenn ich es richtig gesehen habe, eine Studie von ca. 10.000 Covid-19 erkrankten Personen aus den USA. Und diese Studie, genomweite Studie, zeigt ähnlich wie in unserer Studie ein starkes Signal direkt über dem AB0 Blutgruppengen.
Vorausgesetzt, die Blutgruppe hat einen Effekt auf den Krankheitsverlauf bei Covid-19. Wie könnten diese Ergebnisse dann konkret der klinischen Therapie von Patienten und Patientinnen nutzen?
Ja, meines Erachtens hat dieser Befund mit den Blutgruppen aus unserer Studie vorerst keinen direkten Nutzen für die klinische Anwendung. Das heißt, Personen mit Blutgruppe A sollten sich jetzt nicht übermäßig Sorgen machen, dass sie bei einer Corona-Infektion nur wegen ihrer Blutgruppe einen besonders schweren Verlauf befürchten müssen. Gleichermaßen sollten Personen mit Blutgruppe 0 aber jetzt auch nicht denken, dass die Blutgruppe 0 einen ausreichenden Schutz vor einer Infektion oder einem schweren Verlauf gewährt. Die von uns ermittelten statistischen Effektstärken der Blutgruppe sind einfach zu gering und sind im Vergleich weitaus schwächer als die bekannten Risikofaktoren wie Alter, Geschlecht, Übergewicht oder auch Vorerkrankungen.
Wie hängen Blutgruppe und Covid-19 zusammen? Informationen und Einschätzungen des Kieler Bioinformatikers David Ellinghaus. Am 9. April wurden die Zwischenergebnisse der sogenannten Heinsberg-Studie vorgestellt. Sie sollte Wissenslücken zu Infektionsverläufen bei SARS-CoV-2 schließen. Viele erhofften sich auch Aussagen zur richtigen Strategie zwischen Lockdown und Lockerung. Als dann die ersten Ergebnisse bekannt wurden, gab es allerdings erstmal viel öffentliche Kritik. Unser Autor Stefan Beuting hat sich in den letzten Wochen und Monaten mit der Studie beschäftigt und analysiert, welche Erwartungen und Reaktionen das Projekt bei den Betroffenen vor Ort, den Forschenden und in journalistischen Kreisen ausgelöst hat. Vor der Sendung habe ich mit ihm über seine Recherche gesprochen und zuerst gefragt, warum wurde eigentlich gerade der Ort Gangelt im Kreis Heinsberg für diese Studie ausgewählt?
Gangelt, wir gehen nochmal zurück gedanklich. Dort war ja die Karnevalssitzung, die Kappensitzung der Langbrucher Dicke Fla. Damals hatte man noch gar nicht von einem Superspreading-Event gehört. Als das dann rauskam, oh, wir haben hohe Infiziertenzahlen in Gangelt, da wussten wir auf einmal, ah, das ist das. Die Leute waren aus dem Skiurlaub zurückgekommen, also einer, wahrscheinlich der Patient Null, und hatte dort auf dieser Kappensitzung viele angesteckt. Und interessanterweise der Unterschied zu Ischgl und anderen Orten, dort haben sich die Leute angesteckt und sind dann in alle 7 Erdteile wieder verschwunden. In Gangelt war das konzentriert. An einem Abend haben sich viele Leute angesteckt und das war die Riesenchance. Das haben sofort die Forschenden um Hendrik Streeck von der Uni Bonn erkannt. Wenn wir hier jetzt schnell ein Studiendesign aufsetzen, dann haben wir hier die Möglichkeit, ganz, ganz viel über das Virus zu lernen, über die Infektionswege und auch über so Dinge wie die Dunkelziffer.
Und was ist dabei herausgekommen? Was haben die Forschenden tatsächlich in Gangelt herausgefunden?
Also da war zum einen die große Frage, man wusste ja schon, dass sich Leute mit SARS-CoV-2 infizieren, aber keine Symptome zeigen, also gar nicht krank werden. Jetzt war ja die Frage, wenn wir nur die Testen, die Symptome haben, wissen wir ja nie, wie groß die Dunkelziffer ist. Das konnte man im Bereich Gangelt, in diesem kleinen konzentrierten Ort, gut herausfinden. Da hatte man eine repräsentative Stichprobe. Das war dann in dem Bereich 15%. Ein weiterer Arm der Studie war, wie haben sich die Leute auf der Kappensitzung infiziert? Wer hat neben wem gesessen? Wer hat aus welchen Gläsern getrunken? Das haben sie rekonstruiert. Und ein dritter Teil hat sich mit der Hygiene beschäftigt. In großen Teilen Deutschlands war das Virus damals noch gar nicht in der Bevölkerung und dort schon. Und dann ist man eben in die Haushalte gegangen, hat geguckt, ist das auf Oberflächen, ist das im Abwasser und wenn ja, überlebt es dort? Und da waren die Ergebnisse sehr beruhigend, nämlich das Virus kann nicht gut auf Oberflächen überleben und wenn man auch noch Spuren findet, ist es nicht so aktiv, dass es dann weiterhin Leute infizieren kann.
Die Hauptergebnisse dieser Studie wurden auf einer Pressekonferenz im April vorgestellt. Daraufhin hat es viel Kritik gegeben in den Medien und auch in der Öffentlichkeit. Woran liegt das, dass diese Studie, deren Ergebnisse doch mit Spannung erwartet wurden, dann letztendlich doch so viel Kritik erfahren hat?
Also einer der größten Kritikpunkte war die Schätzung der Dunkelziffer auf ganz Deutschland. 1,8 Millionen, an die Zahl erinnert man sich vielleicht noch. Da wurde dann gesagt, ja Moment mal, wie könnt ihr das denn sagen aufgrund eurer Zahlen? Das ist eigentlich ein viel größerer Bereich. Niemand hat gesagt, die Zahl stimmt nicht, aber die könnte in einer viel größeren Spanne liegen. Und ihr habt euch verrechnet, war da der Vorwurf. Sagen die Forscher der Uni Bonn, nee, haben wir nicht. Wir haben eigentlich nur eine Schätzung gemacht und die in den Diskussionsteil unserer Studie gestellt, nach dem Motto, da an der Stelle würde es sich lohnen, nochmal genauer nachzurechnen. Und das wurde ihnen als Ungenauigkeit nachgetragen. Und dann gab es noch so einen medialen Teil. Es gab die Idee von dem Plan hinter dem Heinsberg-Protokoll.
Da ging es um die Kritik mit der Zusammenarbeit mit einer PR-Agentur namens Story Machine.
Richtig. Story Machine hat für die Heinsberger einen Social Media Account betreut, auf Twitter und Facebook, hat dort Bildchen und Videos von der Probenentnahme von der Forschung in Heinsberg für einen begrenzten Zeitraum ins Netz gestellt. Und die Agentur hat Sponsorengelder eingeworben. Und hier entstand der Eindruck, dass durch diese Verquickung von Landesregierung, PR-Agentur und Unternehmen und Forschung eine Art vorgefertigtes Narrativ in die Öffentlichkeit gesetzt werden sollte. Also eine Art Manipulation in Richtung Pro-Lockerung.
Du hast das lange recherchiert. Was ist das Ergebnis deiner Recherchen? Ist da etwas dran an dieser Kritik?
Also ich habe mit den Forschern der Uni Bonn gesprochen und ich habe mir den Social Media Account angeguckt. Das kann sich jeder heute auch noch im Netz angucken. Das ist sehr trivial im Prinzip. Wascht euch die Hände, haltet Distanz. So haben wir hier die Proben gekühlt. Wenig Information, aber auch kein Spin in Richtung Pro-Lockerung.
Dein kurzes Fazit zum Schluss. In diesem Fall bei der Gangl-Studie, wie hat da das Zusammenspiel zwischen Forschenden, Öffentlichkeit, den betroffenen Menschen in Gangelt und auch dem Journalismus funktioniert?
Interessant war, ich bin zu den Leuten gegangen nach Gangelt und der Bürgermeister hat mich fragend angeguckt und hat gesagt, welches Heinsberg-Protokoll? Der hatte weder von dem Kanal noch von der Kritik was mitbekommen. Die Forschenden waren sehr, sehr fokussiert auf, wir machen eine saubere Studie und waren erstaunt, dass so die statistischen Feinheiten und die Diskussionsteile ihrer Arbeit so stark gewichtet werden und sie dafür in der Luft zerrissen werden. Und der mediale Diskurs, und das betrifft auch die Wissenschaftskommunikation, die zeichnet sich meiner Meinung nach extrem in dieser Pandemiezeit dadurch aus, dass sie oft gar nicht erst eine Frage stellt, sondern sofort in eine Bewertung oder auch Vorverurteilung geht. Und das Ganze funktioniert in so einer großen Geschwindigkeit, dass das überhaupt nicht wieder aufbereitet wird und sofort eigentlich die nächste Schlagzeile, die letzte wegdrückt. Ja, und am Ende bleibt ein Eindruck von einer nicht sauber durchgeführten Heinsberg-Studie, den ich so nicht bestätigen kann.
Stefan Beuting über das Zusammenspiel von Wissenschaft, Journalismus und Öffentlichkeit in Pandemiezeiten. Mehr dazu können Sie heute Abend hören, ab 19.15 Uhr im Feature Die Heinsberg-Story, das Dorf, das Virus und die Studie.
Tolle Idee. Was wurde daraus?
Im Jahr 2007 gelang es einem US-Physiker erstmals, Laserpulse in einer handelsüblichen Glasfaser kurzzeitig zu stoppen. Dafür übertrug er die darin gespeicherte Information zunächst auf eine Schallwelle und dann erneut auf einen Laserpuls. Der Durchbruch lieferte anscheinend die Blaupause für Warteschleifen für Licht. Diese wiederum wären hilfreich, um optische Kommunikationsnetze und Computerchips zu bauen. Die Erforschung des langsamen Lichts boomte für einige Jahre, doch als weitere Durchbrüche ausblieben, wurde es wieder still darum. Erkenntnisse von Forschenden aus Sydney und Erlangen könnten dem Feld jetzt neuen Schwung verleihen. Simon Schomecker berichtet.
Anfang der 2000er Jahre wurden erstmals optische Computerchips vorgestellt. Sie verarbeiten Daten in Form von Lichtpulsen statt mit elektrischen Ladungen. Die Vision dahinter, weil in optischen Prozessoren kein Strom fließt, erzeugen sie kaum Wärme und könnten Rechenzentren damit energiesparender und klimafreundlicher machen.
Wenn die Daten zwischen Chips hin und her gesendet werden, das ist, wo die meiste Energie gebraucht wird und wo die meiste Wärme dissipiert wird.
Erklärt Moritz Merklein. An der Universität Sydney forscht er zu optischen Computerchips. Gemeinsam mit Birgit Stiller vom Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts in Erlangen will Merklein sich zunutze machen, dass sich Daten mit Lichtpulsen viel schneller und effizienter übertragen lassen als mit Strom.
Es gibt allerdings Situationen, in denen die Lichtinformation kurz zwischengespeichert werden muss. Das kennt man vom Computer. Ein Prozessor ist busy. Wenn die Lichtinformation dann nicht kurz zwischengespeichert werden kann, dann geht sie verloren.
Doch anders als elektrische Ladungen lässt sich Licht nicht einfach so speichern. Man muss dazu schon ziemlich tief in die physikalische Trickkiste greifen. Die Lösung sind Schallwellen, denn sie breiten sich in Glas rund 100.000 Mal langsamer aus als Licht. Schon 2007 war es amerikanischen Forschern um Dan Gauthier gelungen, die Information einer Lichtwelle als Vibrationen in einer Glasfaser zu speichern und damit den Datenfluss kurzzeitig zu bremsen. Das Team um Birgit Stiller und Moritz Merklein bedient sich dieser Methode.
Wir benutzen zwei Lichtwellen, die aufeinander zulaufen. Und diese Lichtwellen erzeugen ein Interferenzmuster. Und das Material hat eine Tendenz, sich zu verschieben von den dunklen Regionen zu den hellen Regionen. Und dadurch entsteht eine Schallwelle.
Für die Forschungsreihen haben die Wissenschaftler aus Erlangen und Sydney optische Chips aus einem elastischen Glasmaterial gefertigt. Es leitet nicht nur das Licht gut, sondern kann auch leicht in Gigahertz-Schwingungen versetzt werden. Allerdings ebbt so eine Schallwelle durch die Dämpfung im Material nach etwa 10 bis 12 Nanosekunden ab. Das begrenzt die Datenkapazität. Außerdem geht die gespeicherte Information verloren, wenn sie nicht rechtzeitig von einem erneuten Laserpuls abgerufen und weitertransportiert wird. Um für Rechenzentren zu taugen, müsste man Laserpulse deutlich länger speichern können. Und genau das ist den Forschern aus Erlangen und Sydney gelungen.
Im Grunde benutzen wir denselben Effekt, dass diese Schallwellen und die Lichtwellen miteinander interagieren können. Und dieser Prozess ist so, dass wir Lichtblitze auf diese Schallwelle schicken, die diese Schallwelle wieder anschiebt sozusagen.
Wodurch eine längere Schwingdauer von insgesamt 40 Nanosekunden erreicht wird, also viermal so lang wie bisher. Das bedeutet, die Schallwelle könnte erheblich mehr Informationen speichern und diese auch länger verlustfrei halten. Das Entscheidende dabei?
Wie stark sind diese Lichtblitze und wie gut sind die synchronisiert zu der Schwingung von der Schallwelle?
Aktuell sind Lichtblitze mit einer Stärke von rund 50 Milliwatt nötig, um die Vibrationsdauer zu verlängern. Zwischen der Umwandlung des Lichts in eine Schallwelle und der erneuten Energiezufuhr dürfen nicht mehr als 10 Nanosekunden vergehen. Zudem muss die Wiederholungsrate der Auffrischungsblitze hoch genug sein.
Sonst ist die akustische Welle schon fast verschwunden. Im Moment schicken wir Lichtblitze hinein, die eine Nanosekunde Abstand haben. Dann müssen wir nämlich auch nicht allzu viel Energie in diese Lichtblitze stecken.
Was bei größeren Abständen nötig wäre. Sonst stört das Signalrauschen des Systems den Informationsfluss. Dieses Grundrauschen verhindert es momentan auch noch, die Schallwelle mehr als 40 Nanosekunden am Leben zu erhalten. Doch laut Birgit Stiller ist da womöglich noch reichlich Luft nach oben.
Die Theorie sagt, wir könnten Richtung Mikrosekunden gehen, was relativ spektakulär wäre. Aber das müssen wir dann auch experimentell erstmal zeigen.
Dazu wollen die Forscher nun Lichtblitze mit unterschiedlichen Stärken und Wiederholungsfrequenzen testen und schauen, wie exakt sie sich synchronisieren lassen. Ihre Vision? Praxistaugliche Verzögerungsschleifen für Lichtsignale, die die Entwicklung optischer Computerchips entscheidend vorantreiben. Ob die Wissenschaftler erfolgreicher sind als ihre amerikanischen Kollegen vor 13 Jahren, bleibt abzuwarten. Immerhin, betont Moritz Merklein, gäbe es inzwischen ja schon erste einsatzfähige Hybridrechner. Sie beweisen, optische Technologien bieten Rechenzentren handfeste Vorteile.
Die Berechnungen werden immer noch elektronisch durchgeführt, aber dann werden optische Wellenleiter benutzt, um die Informationen zwischen verschiedenen Chips zu senden. Das heißt, man kann deutlich größere Datenmengen von Chip zu Chip senden, ohne dass man viel Energie und Wärme verliert.
Der nächste logische Schritt wären nun optische Chips, verbunden über Glasfaserkabel. Aber ohne effiziente Lichtwarteschleifen wird er kaum zu meistern sein.
Ein Beitrag von Simon Schomecker. In zwei Wochen hören Sie die nächste Folge der tollen Idee, dann zum Thema Lauschangriff gegen illegale Holzfäller. Und damit sind wir bei den Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute von und mit meinem Kollegen Michael Stang.
Auf dem Mars könnte es Flüsse unter Urzeitgletschern gegeben haben. Bislang war unklar, wie die Landschaftsformen auf dem roten Planeten entstanden sind, die ausgetrockneten Flusstälern ähneln. Um das zu klären, hat ein internationales Forschungsteam mithilfe von Algorithmen Bilder von mehr als 10.000 Marstälern untersucht. Damit gelang es erstmals, die Erosion der Gebilde nachzuvollziehen, heißt es im Fachblatt Nature Geoscience. Demnach ähnelten fast alle Gebilde solchen in der kanadischen Arktis, die durch Gletscher entstanden sind. Nur bei einem sehr kleinen Teil lässt sich die Erosion auf Oberflächenwasser zurückführen. Demzufolge entstanden die meisten marsianischen Flussbetten durch Schmelzwasser unterhalb von Eisgletschern und nicht durch freiströmende Flüsse. Die CO2-Emissionen steuern auf ein Worst-Case-Szenario zu. Um die Folgen von Klimaschutzmaßnahmen zu veranschaulichen, hat das Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, 2005 die sogenannten RCP-Szenarien für die Entwicklung der Konzentration von klimarelevanten Treibhausgasen in der Atmosphäre entwickelt. Diese Szenarien gelten als Werkzeug zur Prognose der Klimafolgen. Im Fachblatt PNAS beschreibt ein internationales Forschungsteam, dass das vom IPCC entwickelte Worst-Case-Szenario RCP 8,5 Realität werden könnte. Dieses beschreibt den höchsten geschätzten Strahlungsantrieb, ein Maß für die Änderung der Energiebilanz der Erde. Der Grund? Neuen Daten zufolge beschreibt es die derzeitige Treibhausgasentwicklung am besten. Manche Käfer sind ganz hart im Nehmen. Ein japanisches Forschungsteam hat bei Wasserkäfern der Art Regimbarzia attenuata eine bislang unbekannte Überlebensstrategie beobachtet. Bei Experimenten im Labor gaben die Biologen einem Frosch mehrere Käfer zu fressen. Nach knapp 2 Stunden verließen einige der Insekten unbeschadet den Darmtrakt des Frosches, heißt es im Fachblatt Current Biology. Offenbar haben sich die wenige Millimeter großen Käfer aktiv abwärts durch den Darm der Amphibien bewegt. Die Zahl der Corona-Infizierten in Italien liegt wohl deutlich höher als bislang bekannt. Das italienische Gesundheitsministerium und das Statistikamt Istat haben gestern eine Auswertung veröffentlicht, nach der knapp 1,5 Millionen Menschen bzw. 2,5% der Bevölkerung Antikörper gegen das Virus entwickelt haben. Für die Studie wurden mehr als 64.000 repräsentativ ausgewählte Menschen in Italien vom 15. Mai bis 15. Juli untersucht. Demnach hat sich das Coronavirus in Italien 6-mal stärker verbreitet als bisher bekannt. Der Studie zufolge gibt es große regionale Unterschiede. In der Lombardei wurden bei 7,5% der Untersuchten Antikörper festgestellt, in Süditalien bei weniger als 1%. Großbritannien nutzt weitere Corona-Schnelltests. Wie Gesundheitsminister Matt Hancock mitteilte, würden ab kommender Woche Krankenhäusern, Pflegeheimen und Labors nach und nach die neuen Testsysteme zur Verfügung gestellt. Damit seien in den kommenden Monaten mehr als 6 Millionen zusätzliche Tests möglich. Die Tests sollen vor Ort in weniger als 90 Minuten Ergebnisse liefern und helfen, Übertragungsketten schnell zu unterbrechen.
Sternzeit, 4. August. Vom Science-Fiction zur realen Raumfahrt. Schon lange bevor die ersten Raketen in den Weltraum stiegen, kannte die Weltraumbegeisterung kaum Grenzen. In den 20er und 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts war es für viele nur eine Frage der Zeit, bis die Menschen die Erde verlassen würden. Viele Science-Fiction-Erfindungen jener Ära gehören heute zur realen Raumfahrtwelt. Den ersten Countdown gab es fast ein Vierteljahrhundert vor dem ersten Raumflug. Der Regisseur Fritz Lang hat ihn für seinen Film »Die Frau im Mond« erfunden, als dramaturgisches Element vor dem Zünden der Triebwerke. Dass man im Weltall kaum in normaler Kleidung unterwegs sein könnte, hat der Amerikaner Edmund Hamilton erkannt, unter anderem Autor der Captain Future-Romane. Er steckte die Helden seiner kosmischen Abenteuer in Raumanzüge und setzte ihnen kugelförmige Glashelme auf. Und zwar bereits 1931, 3 Jahrzehnte vor Juri Gagarins Erstflug ins All. Zudem ließ er die Raumfahrer Einsätze außerhalb ihrer Fahrzeuge unternehmen. Sie machten Weltraumspaziergänge. Viele Werke Hamiltons wurden einst als Weltraumopern abgetan. Tatsächlich geht es bei ihm viel um Romantik, ferne Welten und aufregende Reisen durch das Universum. Aber gerade das hat offenbar viele Menschen fasziniert und ihr Interesse für das Weltall geweckt. Fritz Lang und Edmund Hamilton haben noch erlebt, wie ihre Visionen Wirklichkeit wurden. Als sie in den 70er Jahren starben, waren Countdown, Raumanzüge und Astronautenhelme längst kosmischer Alltag.
Das war Forschung aktuell für heute. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema wird dann sein Milliardenverlust bei Bayer wegen Glyphosat. Am Mikrofon war Lennart Pyritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.